Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 14. Oktober 2024. Die Bundesrepublik funktioniert hervorragend, makellos bei den Berliner Philharmoniker. Die Berliner Philharmoniker sind für mich so etwas wie die Verkörperung der besten Qualitäten Deutschlands und wie es eben heute noch funktioniert. Viele Bereiche liegen ja etwas da nieder. Die Infrastruktur wurde vernachlässigt. In der Wirtschaft zeichnen sich große Verwerfungen, eine Deindustrialisierung ab. Das darf man weder auf die leichte Schulter nehmen noch schönreden. Das muss man lösen. Man muss die Ursachen genau verstehen. Man muss hier einfach wieder zurück zu den klassischen Erfolgsrezepten der Bundesrepublik. Ist ja nichts Neues unter der Sonne. Man weiß ja, die Deutschen wüssten ja, wie es geht. Soziale Marktwirtschaft, aber eben der Akzent auf Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist sozial, weil sie eben marktwirtschaftlich ist. Dann kann sie auch ihre sozialen Funktionen erfüllen. Das, was sie heute haben, ist eine sozialistische, bürokratisierte Marktwirtschaft oder eine Pseudomarktwirtschaft. Und das funktioniert einfach nicht. Oder wenn sie einen Staat haben, der alle Lebenslasten übernehmen will, nicht nur der Deutschen, sondern auch aller migrationswilligen Menschen fast aus der ganzen Welt, ja, dann geht das nicht. Das können nicht einmal die Deutschen stemmen. Die müssen ja sonst schon die EU finanzieren, die Südeuropäer und viele andere Staaten, die da am Portemonnaie der Bundesrepublik hängen. Aber es gibt eben noch Bereiche, die wunderbar, großartig, beeindruckend funktionieren in Deutschland, und das sind eben die Berliner Philharmoniker. Ich hatte die Gelegenheit, am Samstag ein Konzert zu besuchen, war ausverkauft, aber ich konnte da noch Tickets ergattern und ich war zutiefst beeindruckt. Marek Janowski, der Dirigent, hat übrigens einmal für das Orchester der Swiss Romande als Dirigent gewirkt. Einer der ganz erfahrenen und auch klassischen Klassikdirigenten innerhalb der deutschen Szene, ursprünglich aus Polen stammend, die Eltern oder der Vater, aber in Deutschland aufgewachsen. Das war einfach beeindruckend, was wir da gehört haben. Mendelssohn und Bruckner mit Augustin Adelich, dem Geiger, bei dieser wunderbaren Mendelssohn Darbietung und nach der Pause dann Bruckner, die siebte Sinfonie. Anton Bruckner, ein österreichischer Komponist aus dem 19. Jahrhundert, der Romantik zuzuschlagen, zu Lebzeiten nie wirklich so ernst genommen. Ich habe das dann nachgelesen. Auch aufgrund seiner einfachen, ja bäuerlichen Herkunft wurde er eher belächelt. Aber was sich da aufgetürmt hat, dieses symphonische Gebirge, das ist von einer umwerfenden Kraft. Bereits mit den ersten Akkorden dieser siebten Symphonie ist es mir einfach kalt den Rücken hinuntergelaufen. Fantastisch von einem Orchester, eben den Berliner Philharmonikern. Ich glaube, das ist das beste Orchester der Welt. Da kann auch in der Schweiz, bei allem Respekt, da können wir nicht mithalten mit der Tonhalle oder im KKL in Luzern. Das sind auch Weltklasse-Künstler, die dort natürlich engagiert sind. Aber diese Berliner Philharmoniker, diese Präzision, diese rhythmische Kraft, das ist wie eine perfekte, beseelte, musikindustrielle Maschine. Das Wort Maschine wird dem natürlich nicht gerecht. Es ist ein Organismus, ein Gewebe, es ist ein Wunderwerk, ein mechanisch, musikalisch ineinandergreifendes Gesamtkunstwerk, dieses Orchester. Und der Marek Janowski hat das auf das Wunderbarste dirigiert. Und was man auch gleich hervorheben muss, ist dieser fantastische Konzertsaal der Berliner Symphonie. Ein modernes Gebäude, ich glaube in den 60er Jahren wurde das errichtet, damals noch stark inspiriert, auch vom Dirigenten Herbert von Karajan mit einem deutschen Architekten zusammen, der bis dahin keine Konzertsäle konstruiert hat. Das ist sehr modern gemacht, das hat etwas Raumschiffartiges, geradezu futuristisches, mit einem sehr ausladenden Entree. Der Konzertsaal hängt da gewissermaßen im Gebäude drin. Und wenn Sie dann diesen Saal betreten, wo auch immer Sie sitzen, Sie haben eine tolle Sicht, Sie haben einen tollen Klang. Und wir waren in jeder Hinsicht begeistert. Und in der Pause gab es dann eine wunderbare Rhabarberschorle. Auch das ist dort käuflich zu erwerben. Das war dann noch das Tüpfelchen auf dem I. Und eben Bruckner, dieser große, schwerblütige Romantiker mit diesen wiederkehrenden Motiven als Schweizer, vor allem als Bergbefürworter, fühlte man sich da unmittelbar angesprochen. Also es mag vieles in Deutschland im Moment nicht so gut laufen, aber diese Berliner Philharmoniker, die sind sozusagen ja, der Fels in der Brandung, auf dem kann man aufbauen. Das ist gewissermaßen das funktionierende, das bewundernswerte Deutschland, wie wir das alle irgendwo auch neiderfüllt in der kollektiven Erinnerung haben. Also nicht alles geht da den Bach runter, vieles geht vielleicht den Bach runter, aber das kann man auch wieder korrigieren, meine Damen und Herren. Und ich glaube, Deutschland ist im Begriff, im Moment diese Fehlentwicklungen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten zu korrigieren. Haben übrigens nicht alle diese Fehlentwicklungen nur mit Deutschland zu tun, das hat auch sehr viel mit der Europäischen Union zu tun, und eben da wird Deutschland auch in Mitleidenschaft gezogen durch Konstruktionsfehler der Europäischen Union. Das war lange Zeit tabubehaftet, aber auch das hat sich ja geändert. Wir hatten das Interview drin jetzt von Stefan Homburg, dem Finanzprofessor, dem Deutschen, der ja das Tabu geknackt hat, gewissermaßen das Tabu gebrochen, verletzt hat und gesagt hat, man muss über einen Austritt Deutschlands aus der EU ernsthaft nachdenken. Also die Berliner Philharmoniker, ganz fantastisch. Ich bin übrigens in den Herbstferien auch immer wieder dabei, Lektüre mir da vor Augen zu führen. Und was ich gerade im Moment sehr intensiv zur Kenntnis nehme, ist dieses Buch hier von Jens Biski, einem Journalisten, den ich sehr schätze, der jetzt allerdings beim Hamburger Institut für Sozialforschung arbeitet, nicht mehr bei der Süddeutschen Zeitung. Jens Biski, die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934, die Schicksalsjahre, der Zusammenbruch der Weimarer Republik und immer wieder dieses ewige Rätsel, wie war das möglich, dass ein so hochkultiviertes Land in diesen Abgrund hineinstürzen konnte. Ich habe das Buch noch nicht fertig gelesen, ich habe es diagonal in gewissen Passagen gelesen, den Anfang, die ersten 200 Seiten sehr intensiv, dann die Schlusspassage. Und was ich sagen kann, ist, dass Jens Biski das spannend erzählt, dass er das auch sehr eindrücklich von der Vielfältigkeit der Schilderungen diese Stimmung heraufbeschwört, einer Krise, einer Demokratie. Aber ein Thema blendet er mir einfach zu stark aus, was vor allem auch etwas in der linken Geschichtsschreibung zu wenig zur Kenntnis genommen wird, nämlich dass eben damals die Nationalsozialisten natürlich auch im Kontext zu sehen waren mit den Internationalsozialisten, mit den Kommunisten, und der Höllensturz der damaligen Weimarer Republik wäre nicht erklärbar gewesen, wenn man in der Finanz- und Wirtschaftskrise und in der großen Depression sich in den konservativen Kreisen nicht Sorgen gemacht hätte, dass wenn die Nationalsozialisten scheitern, dass dann eben die Kommunisten kommen. Und dieses Szenario, diese Bedrohung, die eben damals stark empfunden wurde, die spielt in diesem Buch meines Erachtens eine zu geringfügige Rolle. Es geht nicht darum, das eine gegen das andere zu stellen im Sinne der Rechtfertigung oder der Verharmlosung, überhaupt nicht. Aber man muss einfach immer, um eine Zeit zu verstehen, die Bedrohungslagen sich vor Augen führen, die damals entscheidende Persönlichkeiten des Staates eben auch vor Augen hatten. Sonst bleibt man blind für die damaligen Entwicklungen und kann sie nicht so richtig ins Auge fassen. Was auch auffällt, ist natürlich zweitens die Hybris, die Selbstüberschätzung der Politiker, die sich zugetraut hatten, den nachmaligen Diktator Hitler einrahmen, zähmen zu können. Da waren ja ganz kleine Kreise, eine konservative Clique im Grunde, traute sich das zu. Wir schaffen das mit den bekannten fürchterlichen Konsequenzen. Die Selbstüberschätzung der Politik, damals schon ein Thema und heute natürlich immer wieder, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern. Umso wichtiger ist es eben, starke Institutionen zu haben, die die Politiker daran hindern, Länder, Zivilisationen, ganze Planeten ins Unheil zu stürzen. Die aktuellen Nachrichten, jetzt setzt sogar der Pro-Europäer Tusk das EU-Asylrecht aus, titelt die Welt. Pro-Europäer, diesen Ausdruck lehne ich ab, ist einfach ein EU-Turbo, der Donald Tusk. Ich bin auch ein Pro-Europäer und ein guter Europäer ist skeptisch gegenüber der Europäischen Union. Aber es ist interessant, also die Polen setzen jetzt das Asylrecht aus, ausgerechnet Donald Tusk, der ja als Verkörperung der EU europäischen Idee da gesehen wird, als guter Mann aus dem Osten oder Mitteleuropas. Die Vorgängerregierung wurde ja da auf den Index gesetzt und Donald Tusk macht jetzt auf Viktor Orban gewissermaßen, aber wenn eben der Tusk das macht, dann ist das nicht so schlimm, beziehungsweise dann jubelt man fast schon, wenn es der Orban macht, dann ist es ganz fürchterlich. Ist ja interessant, wie sich jetzt auch diese doppelten Maßstäbe hier wunderbar entlarven. Dann haben Sie in Deutschland offenbar einen Prämienschock, einen Beitragsschock für Privatversicherte vor sich bei der Krankenversicherung, auch in der Schweiz. Steigen diese Prämien fortwährend, weil eben die Gesundheitsvorsorge zu stark verstaatlicht ist. Niemand hat ein Interesse, die Kosten zu senken. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass sie diese hochentwickelten Gesundheitsleistungen auch den Migranten und Asylanten zur Verfügung stellen, die dann gewissermaßen die Vollkaskoversicherung haben und das als Einladung empfinden. Es sind ja auch viele Migranten nach Deutschland gekommen mit dem Motiv, sich dort die Zähne oder die Gesundheit sanieren zu lassen. Das ist einfach eine Tatsache. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Und wenn man ihm Gesundheitsleistungen hinstellt, wie sie zum Beispiel Deutschland hat oder wie sie die Schweiz hat, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn da Menschen aus der ganzen Welt sich angezogen fühlen. Das ist nicht ein Vorwurf gegen die, die kommen. Eben, der Mensch ist Jäger und Sammler. Das würden wir auch machen. Wir machen es auch. Aber es ist eine Kritik an denen, die eben diese Freizügigkeit auf Kosten der Allgemeinheit bzw. auf Kosten von Ihnen, der Unternehmer, einfach zulassen. Kämpfe mit Verhandlungen beenden. Wer das glaubt, hat sich nie mit Kriegen beschäftigt. Ja, der Herfried Münkler, der Politologe und Geschichtsforscher, den ich immer sehr geschätzt habe, hat für mich in den letzten Jahren, vielleicht seit der Ära Merkel, so etwas Staatstragendes bekommen. Er sieht sich gewissermaßen als der Staatsintellektuelle der Bundesrepublik und früher hatte ich den Eindruck, war er etwas kritischer, war er auch gegenüber den offiziellen Erzählungen da aus den Regierungszirkeln durchaus skeptischer eingestellt. Jetzt hingegen sehe ich in ihm ja den Verbreiter auch dieser gängigen Theorien und Thesen, die wir überall lesen können. Und natürlich ist auch er der Auffassung, dass die Russen die Demokratie und den Westen angreifen, dass es hier sozusagen um eine Neuauflage des Kalten Kriegs geht, um die ideologische Konfrontation zwischen dem freien Westen und dem unfreien Osten, dem despotischen, autokratischen Osten. Und diese Sichtweisen finde ich einfach viel zu banal, viel zu einfach, viel zu unterkomplex. Die werden der Situation nicht gerecht. Auch nicht völlig falsch. Natürlich gibt es da systemische Rivalitäten. Aber Sie kennen da meine Sichtweise. Mit dieser Erzählung, mit diesen Behauptungen stilisiert man die Konflikte ins Monströse und trägt man intellektuell dazu bei, eben diese Kriege eskalieren zu lassen, anstatt sie zu isolieren, einzuhegen, zu verkleinern und eben durch Verhandlungen zu beenden. Im Übrigen ist dieser Titel auch stark irreführend. Jeder Krieg geht mit Verhandlungen zu Ende. Natürlich kann man Kriege mit Verhandlungen beenden. Kriege sind die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und deshalb ist die Politik auch die Fortsetzung des Krieges dann wiederum mit anderen Mitteln. Also wer glaubt, dass Kämpfe sich mit Verhandlungen beenden, der hat nicht keine Ahnung von Kriegen. Das ist die historische Erfahrung, die hier zugrunde liegt. Ein etwas auch unglücklicher Titel da über diesem Text. Viele Bürger verknüpfen Kriminalität mit zunehmender Migration. Ja, da hat eine teure Umfrage stattgefunden, um etwas herauszufinden, was man im Grunde immer schon wusste, dass nämlich sehr viele Deutsche, wer möchte es Ihnen verargen, die Zunahme der Kriminalität mit einer entfesselten, nicht kontrollierten Migration in Verbindung bringen. Da muss ich keine Umfrage machen, das ist ja offensichtlich. Die Medien verschweigen zwar zum Teil die Täterherkunft, weil man eben nicht politisch unkorrekt sein will, berichtet man eben nicht, was ist, sondern nur, wie man es gerne hätte. Aber ist ja offensichtlich, und wenn eine Studie das bestätigt, ist das ja, ja überflüssig, und da hat man Geld zum Fenster rausgeworfen. Stating the obvious, proving the obvious, würden die Angelsachsen sagen. Friedensnobelpreis, der ist an ein japanisches NGO gegangen, das sich für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzt. Ist mir grundsätzlich sympathisch, auch dass es ein japanisches NGO ist. Aber die Atomwaffen sind natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sind das fürchterliche Zerstörungsmittel, auf der anderen Seite ist es eine Tatsache, dass dank den Atomwaffen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Konfrontation, eine Direktkonfrontation, eine Weltkonfrontation, könnte man sagen, stattgefunden hat zwischen den Atommächten. Also die Atomwaffen haben eben auch eine friedensstiftende Wirkung. Und dieser Nobelpreis, der jetzt da an das japanische NGO vergeben wurde, der hat für mich ein bisschen ein Geschmäckle. Und zwar habe ich den Eindruck, dass man das gemacht hat, um wiederum Putin anzuprangern, den russischen Präsidenten, kommt auch in den Leitartikeln vor, ja, der rassle da immer mit den Atomraketen. Ich habe ja in Russland mit Leuten gesprochen, die diese Atomdoktrin der Russischen Föderation für etwas sehr Wichtiges halten und die auch sehr gut kennen. Sie haben mir einfach gesagt, ja, wenn der Westen seine Atomraketen immer näher an unsere Grenzen vorschiebt, womöglich noch in die Ukraine, dann wird eben dieses Gleichgewicht des Schreckens in ein Ungleichgewicht zugunsten der Vereinigten Staaten von Amerika umkippen. Und da müssen die Russen eigentlich wieder mal beweisen, was das heißt, eigentlich ein atomares Gleichgewicht zu haben. Es gibt ja da auch Denker wie den Sergei Karaganov, die sogar Putin geraten haben, eine taktische Nuklearwaffe zu zünden, um dem Westen gewissermaßen die friedensstiftende Wirkung eines nuklearen Gleichgewichts, eines Gleichgewichts des Schreckens in Erinnerung zu rufen. Das klingt alles fürchterlich und gespenstisch und schlimm, aber die Russen haben hier natürlich einen Punkt. Wenn der Westen vergisst, dass es da im Osten eine Nuklearmacht gibt und glaubt, denen kann man einfach immer mehr zumuten und sich immer weiter in ihr Revier hineindrängen. Ich weiß, ein Revier ist keine völkerrechtliche Kategorie. Und als Schweizer und als Kleinstaatler sollten wir das nicht einfach absegnen und gut finden. Aber Entschuldigung, es ist eine Realität, es ist eine Tatsache. Alle Großmächte haben Reviere, alle Raubtiere haben Reviere. Die Amerikaner haben das auch, die Chinesen haben das auch, die Russen haben das auch. Damit sage ich nicht, dass diese Länder alle moralisch, politisch, demokratisch gleich sie beurteilen werden, aber sie sind zumindest machttechnisch und geopolitisch sind sie durchaus ähnlich. Und bevor man sich da ins Revier eines Raubtiers hineinwagt, sollte man sich immer wieder die Frage stellen, ist das notwendig, sollte man es wirklich machen? Bei der Ukraine finde ich es völlig unnötig, völlig absurd. Diesen Krieg hätten wir nicht, wenn die NATO und wenn die Amerikaner frühzeitig etwas kompromissbereiter gewesen wären. Davon will man heute ja nichts mehr wissen. Also dieses Gleichgewicht des Schreckens hat eben eine Friedenswirkung. Aber wenn man das nicht mehr ernst nimmt, dann kann eben diese friedenssichernde auf eine Art perverse Wirkung dieser Hochrüstung, die kann dann eben in ihr Gegenteil umschlagen und zum Krieg führen. Die Anne Applebaum, die amerikanisch-polnische Autorin, vor allem Amerikanerin, die heute in Polen lebt, verheiratet ist mit dem polnischen Außenminister Sikorski, die Anne Applebaum ist eine Osteuropa-Historikerin und eine ganz bekannte Publizistin, die natürlich zu den Neokonservativen, zu den Falken gehört, zu den Konfrontationsverschärfern, zu den Kriegsgurgeln, könnte man etwas uncharmant sagen. Und sie wird nun den Buchpreis, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewinnen an der Frankfurter Buchmesse. Ich bin ein Kritiker dieser Anne Applebaum. Mir gefällt nicht, was sie sagt. Auch da viel, aus meiner Sicht viel zu undifferenziert. Sie wirft die Sowjetunion, Russland alles in einen Topf und vor allem verabsolutiert sie auch die Unterschiede zwischen den sogenannten Demokratien und Autokratien, zwischen China, Russland und Amerika. Ja, selbstverständlich gibt es massive Unterschiede. Und der amerikanische Way of Life oder der Swiss Way of Life ist mir viel näher und sympathischer als der Russian oder Chinese Way of Life. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass der Westen, dass die Amerikaner nicht stark genug sind, allen anderen ihre Art, glücklich zu werden, aufzuzwingen. Sie haben es immer wieder versucht, im Irak, in Nordafrika, das hat nicht funktioniert, das wird auch hier nicht funktionieren. Und darum finde ich eben solche Intellektuellen wie die Anne Applebaum gefährlich, weil sie immer zur Kriegs- und Eskalationsverschärfung beitragen. Sie gehört eben zu diesen neokonservativen Stichwortgebern, die aus jedem Konflikt einen Kreuzzug machen. Und dass man sie da jetzt mit dem Friedenspreis auszeichnet, also friedlich ist an dem überhaupt nichts, was sie schreibt, genauso wenig wie bei diesem Ukrainer, der ihn mal gewonnen hat und der die Russen als Tiere bezeichnet hat, da wird für mich dieser Friedenspreis seiner eigenen Bezeichnung, seiner eigenen Beschriftung nicht mehr gerecht. Was für ein Armutszeugnis aus Sicht der Gebührenzahler, eine sehr gute Kolumne von Harald Martenstein in der Welt, wo er sagt, ja, es wird über die AfD gesprochen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber es wird nicht mit ihr gestritten. Das sei ein Verfehlen des Auftrags und hier hat er zweifellos recht. Die SPD will in den Wahlkampf ziehen mit Wirtschaftsthemen. Das sei die Strategie, meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute Morgen. Wirtschaftskompetenz der SPD, ob das der starke Akzent ist, verglichen mit CDU und Friedrich Merz, da wage ich zu bezweifeln. Die SPD hätte eine Trumpfkarte gegen Merz. Sie müsste einfach die Friedenskarte spielen, die Verhandlungskarte, die Nicht-Eskalationskarte bezüglich der Ukraine, weil die CDU mit Friedrich Merz dann natürlich sehr stark auch auf dem Eskalationstrip ist. Das ist für mich übrigens die Unglaubwürdigkeit der Sarah Wagenknecht, dass sie da in Verhandlungen einsteigt jetzt mit der CDU. Die CDU will das Gegenteil dessen, was das Bündnis Sarah Wagenknecht will in der Ukraine. Und das ist ja für die Sarah Wagenknecht eine ganz wichtige Priorität hier, eben diese Russland-Dämonisierung, nicht aus Sympathie zu Russland, sondern eben aus den geopolitischen Folgen daraus nicht zu machen. Man müsse verhandeln, man müsse hier eine balancierte Lösung finden. Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was die CDU will. Und wenn sich die Frau Wagenknecht einbildet, sie könne die CDU darüber führen, dann zeugt das von großem Selbstvertrauen, aber eben noch nicht sehr viel Realitätssinn. Und deshalb sind diese Verhandlungen, sehe ich die etwas kritisch, diese Koalitionsgespräche, weil auch eine Sarah Wagenknecht weiß, dass sie die 30% gemäß Umfragenpartei CDU nicht auf den Kurs des BSW bringen wird. Und da fragt man sich natürlich, geht es jetzt eher um die Sache oder geht es hier primär um die Macht? Und da können Sie 2 und 2 zusammenzählen, um die Antwort zu geben. Özdemir bei Maischberger an die Ostsee will meine Tochter so schnell nicht nie wieder. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat in einem Frankfurter Allgemeinen Artikel einen ziemlichen Aufruhr entfacht, weil er geschrieben hat, dass eben seine Tochter da behelligt worden sei von Migranten muslimischer Herkunft in Deutschland. Und Cem Özdemir ist, wie der Name sagt, ursprünglich türkischer Abstammung. Und wenn nun also aus dem grünen Milieu solche Beanstandungen, solche Kritik kommt, solcher Klartext, dann verstört das natürlich vor allem auch die klassischen linken Szenen und Zirkel, die ja bis jetzt diese ganze Migrationsthematik vor allem bengalisch beleuchtet haben. Weitere Themen, die mir noch aufgefallen sind, über Anne Applebaum haben wir gesprochen, die Berliner Philharmoniker, ja, und auch das polnische Asylthema ist hier erwähnt worden. Frankfurter Buchmesse beginnt am Dienstag mit dem Gastland Italien und Volodymyr Zelensky war in Berlin zu Gast, um dort mehr Waffen zu bekommen. Der Kanzler Scholz in seiner distanzierten, vielleicht etwas bürokratisch anmutenden Unverbindlichkeit hat zwar verbal seine unverbrüchliche Unterstützung kundgetan, allerdings merkt man auch bei der Ampelregierung, dass sie hier die Realitäten zur Kenntnis nimmt. In Deutschland nimmt ja die Zustimmung für die Unterstützung der Ukraine mit Waffen sehr, sehr stark ab. Es gibt eine Umfrage, hat der Tagesspiegel am Samstag die ausgiebig zitiert, dass immer mehr Deutsche der Auffassung sind, ja, man müsse diesen Krieg jetzt wirklich mit Verhandlungen beenden, nicht so wie das der Herr Wittmünkler da kriegerisch, bellizistisch fordert, Verhandlungen machen und die Ukraine müsse wohl auch Gebietsverluste in Kauf nehmen und zwar nicht einfach nur die Krim, sondern auch im Donbass. Also hier scheint mir der realpolitische Sinn, der Common Sense, die Vernunft stärker ausgeprägt bei den Deutschen als im Moment in der deutschen Politik, in bestimmten Regierungskreisen, in der Establishment-Etage, unter den Etablierten und Regierenden. Also man müsste hier vielleicht etwas mehr auf die Bevölkerung horchen, anstatt nur da den Zeitungen, den Journalisten zuzuhören. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in die neue Woche und freue mich, wenn wir uns dann spätestens morgen wiedersehen, wenn ich hier die Nachrichtenumschau für Sie präsentieren darf. Bis bald, ich melde mich zurück.